Du, Andi?
Ja, draußen?
Wie spät ist es eigentlich?
Es ist Mittwochmorgen, 1. November, 1 Uhr und 28 Minuten. Also ich denke, wir sollten mal langsam anfangen, den Podcast aufzunehmen.
Ja, gute Zeit. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon, Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen, hier bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser Pokalausgabe von Gebrabbel Rot-Weiß ist...
Zum 13. Mal in Folge der Andi. Ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem Lieblingspodcast, dem großen Gala-Podcast über Fortuna Düsseldorf und zum ersten Mal aus einem Hotelzimmer live aufgenommen und in eure Ohren gestreamt.
Genau, und wir tun uns gütlich an der Minibar, die auch noch umsonst ist. Und wir hatten gerade schon einen, wie hieß es, Giesinger. Ein Giesinger, und jetzt gibt es noch einen Weizen, das auch gleich alle. Wir müssen also zwischendurch einfach mal zum Kühlschrank gehen. Es ist 1:30 nachts, seht uns das vor. Und wir haben eine, ja, ich würde sagen, aufregende Pokalpartie, aber auch einen aufregenden Tag, eine aufregende Anreise hinter uns gebracht. Die Fortuna hat bekanntermaßen 6:3 nach Verlängerung in Unterhaching gewonnen. Die Deutsche Bahn gewann
den Publikumspreis für die längste Reisedauer von Düsseldorf nach München.
Genau, 2,5 Stunden on top zu den üblichen 5 Stunden, 7,5 Stunden haben wir gebraucht, um nach München zu kommen. Und zumindest auf Twitter habe ich gesehen, wir waren nicht die Einzigen, denen es so ging. Vor allem, es gab auch Leute, die spätere Züge genommen haben. Das würde uns interessieren, ob die alle heil angekommen sind oder wie in Braunschweig zu spät. Es war auf jeden Fall, es gab Probleme, ne? Es ist ein Zug bei Montabaur hängen geblieben. Und ich glaube, es gab auch noch auf der Strecke zwischen Köln und Bonn oder so, gab es auch noch irgendeinen Schaden.
Wir wurden am Rhein entlang geschickt. Das ist ja jetzt, sagen wir mal, eine malerische Strecke, wirklich schön, ja. An Königswinter vorbei und so. Aber das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, weil da fährt man dann statt den prognostizierten 200 bis 300 km/h, die der ICE Sprinter eigentlich auf dieser Strecke oder sagen wir auf der Strecke nach München fahren sollte, fährt man dann so mit 70 bis 90 km/h. Ja, und wenn man dann auch noch zwischendrin die Information bekommt, dass man dann jetzt hier mal eben für 40 Minuten hält.
Am Frankfurter Hauptbahnhof.
Weil der Zug ja noch keinen Fahrplan hat. Und das ist dann schon ein bisschen frustrierend, muss man ganz ehrlich sagen.
Und an top kommt dann noch, wenn man kurz vor Würzburg hört. Ach ja, außerdem fahren wir jetzt nicht mehr nach München, sondern dieser Zug endet jetzt in Nürnberg.
Ja. Und dann sind wir kurz in den nächsten Zug, haben die letzten 2 Stunden der Bahnreise dann dort verbracht.
Und ich glaube, ich habe Sport1-Kommentator Uwe Morave auf dem Bahnsteig gesehen. Spannende Zwischeninfo.
Ja, und ich habe im Zug Tobias Dinkelborg gesehen.
Ja, den habe ich später im Stadion auch noch gesehen, seines Zeichens. Und liebe Grüße, falls er das hier hört. Wir sind vorhin mit dem Taxi zurück aus dem Stadion gefahren. Tobias Dinkelborg, der für die Rheinische Post den heutigen Artikel und ich glaube auch einen Meinungsartikel geschrieben hat. Wir müssen nochmal gut durchgehen, was wir jetzt sagen dürfen und was wir nicht sagen dürfen.
Das war auf jeden Fall eine sehr meinungsstarke Taxirückfahrt.
Ja, wir kommen ja gleich zum Spiel, aber da haben sich in der Tat noch ein paar interessante Dinge zugetragen. Was kann man sonst noch sagen? Ich habe gerade keinen Faden, weil wir tatsächlich diesmal kein Konzept vor uns liegen haben. Das müsst ihr uns ein bisschen nachsehen, das ist hier mit der heißen Nadel gestrickt, aber wie sollen wir es in dieser verrückten Pokalwoche anders gestalten? Ist noch irgendwas zwischendurch passiert? Nö.
Nö, war eine ziemlich anstrengende Bahnfahrt. Dann haben wir hier im Hotel eingecheckt. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon nach einer kleinen Stärkung.
Genau, bei Alibaba am Münchner Hauptbahnhof. Ich glaube,
seit
1970 hat auch 4 von 5 Kartoffeln für den Döner bekommen. Du hast keinen Döner gegessen.
Ich habe eine Falafeltasche gegessen.
Ja, richtig. Sehr gut. Genau, aber mein Döner-Kebab, ganz klassisch, war ziemlich gut. Also solltet ihr am Münchner Hauptbahnhof nach einem Döner suchen. Alibaba kriegt unsere Daumen hoch. Ja, und dann ging es zur Spielvereinigung Unterhaching in den Uhlsportpark, in dem wir zuletzt 2009 waren. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Nee, da war es noch irgendwie der Generali-Sportpark, wenn ich mich recht entsinne. Auch hier wieder für die Internetjäger unter euch. In meinem alten Blog, auf meiner alten Website, gibt es einen Bericht zu diesem Spiel im Jahre 2009. Wenn ihr den findet, dann kriegt ihr ein Eis von mir.
Ja, also wer mich besticht, dem könnte ich hilfreiche Tipps geben, wo man das wohl finden könnte.
Ja, genau. Zudem kehrten wir also zurück, passenderweise, ganz lustig, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass mein Fernseher kaputt gegangen ist. Mhm. Und als wir 2009 dorthin gefahren wurde, habe ich an dem Karnevalswochenende meinen allerersten Fernseher geliefert bekommen damals.
Deinen ersten Fernseher in deinem Leben?
Ja, also den ersten, den ich mir von meinem eigenen Gehalt gekauft hatte. Okay. Und weil ihr es ja mitgekriegt habt, mein alter Fernseher ist kaputt, ohne das jetzt auszubreiten. Und gestern habe ich den neuen bekommen. Also der Kreis hat sich unfassbar geschlossen. Ne? Wenn ich nach Unterhaching fahre, kriege ich einen neuen Fernseher.
Ja, darum hoffen, dass die Spielvereinigung Unterhaching nicht aufsteigt.
Bitte nicht. Ja, das wollen wir nicht. Obwohl wir die Hachinger, glaube ich, heute alle grundsympathisch fanden. Das war eigentlich sehr charmant dort. Und wir können es ja verkünden. Moment. Interaktiv beziehen wir den Hotelzimmertisch hier mit ein. In Unterhaching hatten wir wieder, dank Andis unermüdlichen Einsatzes, was gut ist, weil er sonst ja nichts für diesen Podcast tut, hatten wir endlich mal wieder eine Presseakkreditierung. Hooray!
Ja, das war ein bisschen aufwendiger dieses Mal, weil die Spielvereinigung Unterhaching, sagen wir mal, erstmal auf meine Mails, die ich hier geschrieben habe, nicht so reagiert hat. Und dann habe ich da angerufen, da haben sie auch gesagt, ja, nee, dann melden wir uns. Und dann habe ich nochmal angerufen und dann kam auch eine Mail, dass das alles klar geht. Aber ich war auch nicht der Einzige, dem das so gegangen ist. Das scheint also etwas chaotisch dazu gegangen zu
sein. Der Rheinischen Post ging es genauso.
Genau, der Rheinischen Post ging es genauso. Die haben also auch erst am gestrigen Mittag die Akkreditierung dann bekommen für das Spiel.
So wie wir. Ja,
und dann konnten wir auf die Geschäftsstelle gehen. Und sagen wir mal, das hat alles einen sehr interessanten Amateur-Charme dort auf der, sagen wir mal, die gesamte Veranstaltung dann. Weil, sagen wir mal, wir haben dann einfach gesagt, ja, wir müssen da halt hoch. Wir müssen da unsere Akkreditierung. Und ja, hat der Mann uns durchgelassen.
Konnte man dem einfach so sagen, hat er einem schon geglaubt.
Ja, und dann...
Also die große Security-Kanone war da definitiv nicht am Start. Also insgesamt, auch beim Einlass dann.
Ja, dann bist du auch in dem Presseraum. Es gibt unter der Haupttribüne gibt's einen Presseraum.
Ja, Moment, wir waren ja erstmal oben auf der Geschäftsstelle, wo man erstmal unsere Sachen heraussuchte. Und der Mensch, mit dem du telefoniert hattest, hatte sich ja sogar noch erinnert.
Genau, er wusste, dass unsere Akkreditierungen dort liegen müssen.
Und als wir ihn dann fragten, wo wir denn hin müssten, sagte er, ja, da rechts können sie entweder durch den Biergarten gehen oder um den Biergarten herum.
Ja, da ist dann der Presseraum.
Da ist dann, genau, der Presseraum, wo theoretisch auch scheinbar Pressekonferenzen abgehalten werden. Nicht dieses Mal, so viel können wir schon sagen, aber da war ja auch so eine Wand mit einem Podest, wo die Leute davor sitzen und theoretisch was erzählen.
Ja, ich denke mal, für die Ligaspiele, wenn da irgendwie nur die zwei oder drei Lokaljournalisten kommen, wenn natürlich nicht das große Podcast-Orchester einreitet nach Unterhaching, da braucht man natürlich mehr Platz für den DFB-Pokal. Nein, vielleicht hat auch tatsächlich der DFB irgendwelche Statuten, dass es so und so viele Sitzplätze bei einer Pressekonferenz geben muss.
Ja, gut gefüllt war es. Waren mindestens 6 Personen heute da.
Inklusive der Trainer.
Ja, genau. Nein, es waren ein paar mehr da, aber tatsächlich nicht so viele. Ja, und im Presseraum gab es dann auch noch ein schönes Foto von, ich habe es auf Instagram gepostet, Kung Fu Kustos, was ganz gut ist, weil Bruno Kustos nach seiner Zeit bei Unterhaching ja auch in Düsseldorf gespielt hat. Ich kannte diesen Spitznamen nicht, Kung Fu Kustos.
Ja, war im Wasser sehr, sehr warm.
So unfassbar warm. Es gab auch kaum noch Wasser. Dafür, vielleicht war das warme Buffet, hast du unter die Platten des Buffets geguckt? Ich habe mich nicht getraut. Ich habe nur Erbsen und Möhren durcheinander gesehen. Genau. Das hat mir schon gereicht, um ehrlich zu sein.
Ich habe bei einem Pressekollegen, wie man ja so schön sagt, gesehen, dass er noch irgendwie, es gab noch so Kartoffelstampf oder sowas.
Genau.
Aber ich habe keine Fleischbeilage oder sowas gesehen. Das sah nicht so vertrauenserweckend aus, offen gestanden.
Genau. Und die Sky-Kollegen waren auch sofort geflüchtet. Wir haben den Sky-Moderator gesehen. Ich kannte ihn auch, ich komme aber nicht auf den Namen. Wer auch immer das Spiel kommentiert hat heute, er kam uns entgegen aus dem Presseraum. Aber dann sind wir doch relativ zeitnah geflüchtet, um uns eine Wurst im Stadion zu holen.
Ja, das ist wohl wahr.
Also wenn ich jetzt sagen würde, es wäre die Wurst der Woche, dann stimmt das ja irgendwie nicht, weil wir ja diese Wurst der Woche schon gegessen haben. Also es wäre eigentlich die Wurst der englischen Woche oder die Wurst unter der Woche.
Ja, oder einfach Wurst der Woche.
Ja, wir nehmen da jetzt auch kein neues Jingle für auf.
Die Wurst der Woche.
Ja, die Wurst der Woche verbarg sich hinter einer langen Anstellschlange. Also wirklich lange. Es hat
fast eine halbe Stunde lang gestanden. Ja.
Genau, und natürlich, wie es uns auf der Stirn geschrieben steht, bitte sprecht uns an, drehte sich ein Fan vor uns um. Er war 60er,
ja.
Aber und war gegen die Roten. Aber er war also jünger als wir, ne?
Ja, er hasste auch Mönchengladbach, das macht ihn ganz sympathisch.
Ja. Aber er war auch ein bisschen pro Köln, das ist wiederum ist ganz schwierig, ganz schwierig.
Schwierige Mischung.
Ein wandelndes Fußballlexikon, also so ein bisschen wie ich.
Er wusste sehr viel über Augsburg auch.
Ja, wir haben sehr intensiv über das Spiel 2013 gesprochen, dass die Fortuna 2-3 verlor, an das wir natürlich auch nochmal gute Erinnerungen, keine guten Erinnerungen hatten, nämlich, ne, also
aber
das Tor von Sascha Mölders, wie er angeschossen wird und so weiter. Wir wollen diese Wunden jetzt an dieser Stelle nicht offenlegen, aber ja, so konnten wir uns wenigstens die Zeit in der Schlange vertreiben. Und dann gab es die Wurst. Und ich glaube, also ich müsste nochmal ins Archiv hinabsteigen, es war die teuerste Wurst, die ich je in einem Stadion gegessen habe.
6 Euro hat sie gekostet. Es gab eine 5 Euro rote Bratwurst, aber rote Bratwurst ist natürlich nicht das, was Thorsten testet, sondern
natürlich
Thorsten
nicht.
Testet normale Wurst. Aber auch da gab es ja, glaube ich, ein Problem, Thorsten.
Ja, es war, also sie nannte sich aber die Unterhachinger Stadionwurst.
Das
ist ein solider Name. Und da du die 6 Euro bezahlt hast, war ich auch prinzipiell mit dem Preis einverstanden. Ne? Also das Besondere an dieser Wurst ist, sie warnen auch schon dafür, dass sie würzig sei, weil da Chili drin ist. Und das kann man bestätigen, sie ist auch, also es gibt einen Grund, warum sie 6 Euro kostet. Sie ist relativ groß und dick, also lang und dick.
What a worst.
Ja, ich hatte gerade so einen internen infantilen Lacher.
Ja.
Aber das ist ja nicht das Niveau unseres Podcasts, darum spreche ich das Thema jetzt. Breite ich das hier nachts um 1:30 mit ein bisschen Bier, breite ich das hier an dieser Stelle nicht weiter aus. Aber auf jeden Fall, diese Wurst war lang und gekrümmt und auch scharf. Und sie lag in einem, also wenn ihr das Bild jetzt seht, also wenn ihr den richtigen, vielleicht mal eine kleine Werbung, wenn ihr einen guten Podcatcher benutzt, damit meine ich zum Beispiel nicht den von Spotify, sondern zum Beispiel den von Apple oder Pocket Cast oder sowas, dann könnt ihr an dieser Stelle jetzt ein Bild der Wurst sehen auf eurem Abspielgerät, so es denn ein smartes Device ist. Und dann werdet ihr feststellen, ja, diese Wurst ist lang, dick und gekrümmt, aber das Brötchen ist nahezu genauso lang, es ist fast wie ein Wurm.
Das Brötchen war auch groß, das stimmt.
Ja, und leider labbrig, was dafür sorgte, dass die prinzipiell schmackhafte Wurst mit einer angenehmen Schärfe, wenn man ein bisschen scharf mag. Also wenn man scharf gar nicht mag, dann ist sie zu scharf, würde ich sagen.
Ja.
Aber wenn man ein bisschen scharf mag, dann nett. Leider, ich fand das Brät zu weich und die Pelle ein bisschen zu zäh. Also irgendwie, also das Interessante ist, die Einzelteile dieser Wurst haben mir gar nicht so zugesagt, aber in der Gesamtheit war sie nicht schlecht.
Ja, was ich interessant fand, also ich hatte Wurstbruch, das führt natürlich normalerweise zu einer halben Kartoffelabzug.
Absolut, aber es ist bei dir vorgekommen, ja, nicht bei mir. Bei mir, meine stand.
Ich hatte Wurstbruch.
Stramm.
Was ich gut fand, war, dass sie, obwohl sie von der Bratplatte kam, hatte sie eine gewisse Knusprigkeit.
Ja, eben mit der Einschränkung, dass die Pelle aber nicht nur knusprig, sondern auch ein bisschen zäh war beim Abbeißen.
Naja, aber
und das mag
wenn
ich
das
nicht.
Jetzt alles hier subsumiert, Thorsten, was ist denn dann deine finale Wert? Was ist letzte Preis? Was ist die finale Wertung?
Letzte Preis. Wurst? Also, ich. Sollen Sie mich hier rausschmeißen, ja? Sollen Sie mich. Ich lege mich jetzt fest, es ist eine 3,5. es tut mir leid, ich kann nicht mehr für die 6-Euro-Wurst geben, weil dann auch das Preis-Leistungs-Verhältnis noch mit reinspielt, ne? Da ja, muss schon viel stimmen bei 6 Euro. Das und darf man nicht vergessen. Allein das Brötchen, also man kriegt was fürs Geld an Menge, aber geschmacklich leider nicht Champions League, sondern nur Europa League.
Ja, dann vielen Dank und wir schalten zurück ins Studio.
Ja, also die Wurst war gut, aber nicht sehr gut. Und dann ging es für uns im Prinzip auch schon mit unseren Akkreditierungsausweisen nicht so hübsch wie in Illertissen. Ne? Die waren irgendwie, also Illertissen war natürlich alles in allem nochmal viel unprofessioneller als Unterhaching. Was ja auch nicht verwundert, ist auch nochmal eine Liga drunter. Und Haching hat ja theoretisch zumindest schon mal Bundesliga gespielt, auch wenn es sich jetzt nicht danach anfühlt.
Ja, für Illertissen hatten wir ja die offiziellen DFB-Akkreditierungsschildchen.
Und jetzt hat man einen ausgefüllten Zettel, wenn ja, man so möchte.
Halt der Tagespressekartenzettel von Unterhaching.
Aber personalisierte Sitzplätze.
Das stimmt.
Mit natürlich Namensschildern.
Name falsch geschrieben.
Ach ehrlich, ist mir nicht aufgefallen.
Das ist klassisch. Der Klassiker, immer zwei Buchstaben verdreht, das ist bei mir sehr, sehr beliebt.
Hast du schon mal an eine Namensänderung gedacht?
Mehrfach, aber dann eher vom Vornamen.
Ja, nein, das hätte ich schon lange empfohlen. Michael wäre doch ein guter Vorname.
Ja, oder Manuel.
Ist auch gut. Genau. Naja, und also auf jeden Fall fanden wir unsere Plätze. Interessanterweise haben sie uns nicht zusammengesetzt, aber ein findiger Lux wie ich hat einfach die Schilder getauscht. Habe ich einfach gemacht, hat keiner gemerkt.
Ich wollte das bei den Stewards melden, aber da habe ich mich eines Besseren
besorgt. Ja, es gab auch keinen Stuhl bei mir. Ich musste auch erst einen Stuhl woanders klauen. Einen Stuhl auf einer Tribüne klauen ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Denn die Sitze sind ja normalerweise fest.
Es kam auch nach uns noch eine Dame, die auch so ein bisschen durch die Gegend guckt und sagt, oh, hier sind ja gar keine Stühle mehr.
Tja.
Naja, da muss ich wohl stehen.
Musste sie jetzt stehen, die Dame?
Ja, sie ist viel durch die Gegend gelaufen.
Na gut, bist du auch später, weil du so aufgeregt warst.
Ja, ich muss das einmal vorwegnehmen. Ne? Also ihr habt ja vielleicht festgestellt, dass ich manchmal dazu neige, mein Herz auf der Zunge zu tragen. Insbesondere während Fußballspielen. Und dann sitzt man da bei so einem Spiel. Wir alle wissen, wie es ausgegangen ist, hoffentlich. Und man muss als Presse, als Organ der Presse, musste ich neutral und ruhig sein. Das war sehr, sehr schwierig.
Ich erzähle dir mal was. Wärst du letzte Saison wie ich in Rostock alleine gewesen, im Heimbereich, von Faschos umringt, also wirklich umringt, und deine Mannschaft schießt 5 Tore und du darfst dich nicht im Ansatz darüber freuen, weil es sonst an die Gesundheit geht. Glaub mir, das ist hart. Da war ja heute Pressebereich, gefühlt war die halbe Presse da schon pro und nach hing. Also die Leute rechts von uns, die haben bei den Toren durchaus positiv...
Ja, aber das ist nicht mein Anspruch an meine unabhängige Pressearbeit.
Ja, du bist zu seriös dafür, das stimmt natürlich. Ja. Aber naja, also wir hatten unsere Plätze und interessanterweise auch die Person, die theoretisch zwischen uns gesessen hätte, nicht gekommen, ne?
Nee.
Der Herr so und so.
Dingens.
Dingenskirchen, ne?
Ja.
Interessanter Name. Ja, so dass wir ja nur auf unseren Plätzen saßen und als die Einzigen, die keinen Laptop rausgeholt haben, sondern nur unsere Handys, unsere Telefone vor uns lagen, weil ich natürlich euch mit dem geilen Instagram-Content versorgt habe.
Ja, ich habe einfach Candy Crush gespielt.
Ja, und Anja hat Candy Crush gespielt, weil er zu nervös ist, wenn die Fortuna spielt. Aber wenn ihr diesen geilen Instagram-Content haben wollt, dann geht ihr einfach zu Gebrabbel Rot Weiß und dann findet ihr unsere geilen Fotos und Videos from the Stadium Visits that we do. Und dieses Mal, weil wir später nämlich noch in der Mixed Zone waren und so weiter, sogar ganz besondere Bilder von unten, vom Platz und sowas. Also am besten uns folgen auf Gebrabbel Rot Weiß und dann kriegt ihr auch immer mit, wann die neuen Folgen da sind. Oder auf Twitter, das geht auch.
Geht vieles.
Haben wir jetzt mal so mittendrin die Commercials gemacht. Ja, und dann ging auch das Spiel los. Die Fortuna verletzungsgebeutelt. Das haben alle, die Pressekonferenz am Montag gestern verfolgt haben, ja schon mitbekommen. Wir hatten Samstag noch gehofft bei unserer Aufnahme, dass Zimbo sich möglicherweise nicht so schwer verletzt hat. Falsch gedacht.
Eine Stressfraktur im Mittelfuß hat er sich zugezogen.
Ja, das klingt nicht gut und das klingt nach mehreren Wochen Ausfall und so wird es auch kommen, sodass er schon mal raus war. Dazu hat sich Schinter Appelkamp eine Muskelverletzung oder muskuläre Probleme zugezogen. Genau. Das wurde tatsächlich nicht so 100% ausgeführt. Ich weiß das gar nicht. Gibt es Hoffnung, dass er am Freitag zurückkehrt? Fragezeichen. Wir wissen es nicht.
Da warten wir die PK am
Morgen. diese Woche ist wirklich Schlag auf Schlag.
Genau, stattdessen spielten Nimic, Oberdorf und Bushido. Und
Weil ich wollte noch die weiteren Ausfälle beschreiben. Ne? De Weijs ist auch krank,
ja.
War schon angeschlagen gesundheitlich, musste deshalb ausgewechselt werden in Braunschweig.
Und die Kastenmauer.
Und die Kastenmauer ist auch noch erkältet, hat sich auch abgemeldet. Hätte aber eh nicht gespielt, weil Niemczecki laut Tune seine Chance mehr als verdient hatte. Das hat er prinzipiell auch ordentlich gemacht. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen.
Genau. Vini war noch mit dabei.
Ist immer noch wegen muskulärer Probleme. Das ist immer so ein diffuser Ausfall. Mann, wir hätten doch den Doc einfach mal fragen können. Wir waren ja in der Mixzone.
Richtig. Doc Blecker ist doch mehrfach an uns vorbeigelaufen.
Richtig, ja. Da hätten wir ihn einfach mal sagen können, stopp, Doc.
Wie sieht es aus?
So, woran hat es gelegen?
Ja, und Gavory hat private Gründe angegeben, warum er nicht dem Kader angehören kann.
Ja, der darf aus religiösen Gründen nicht nach Bayern reisen.
Ah, ja. Ja,
okay. hab ich gehört. Mhm. Ja, und genau, dann hattest du schon was zu den Wechseln in der Aufstellung gesagt.
Genau, es kamen Nimic, Oberdorf und Uschino. Und ja, wie gesagt, Niemczycki hat das Tor gehütet. Das waren die vier Wechsel im Gegensatz zur letzten Startaufstellung.
Und für welche Spiele? Ja, also Zimmermann war nicht dabei, De Weijs war nicht dabei, Appelkamp, nein,
ja, doch.
Das musst du ja logisch nochmal, nein, wir haben ja noch viel mehr Ausfälle als Appelkamp nur die Spieler,
und,
ja, aber Gavory war zum Beispiel nicht in der Startelf, jetzt sind die Leute total verwirrt.
Ich kann das alles nicht mehr.
Der Andi macht hier schlapp. Es ist 10 vor 2, Andi. Und wir haben noch nicht mal angefangen mit dem Spiel. Aber das können wir jetzt hier einfach mal tun. Gleich nach 3 Minuten gibt es eine gelbe Karte für Siebert. Der Schiri spinnt ja wohl.
Ja, der war, sagen wir mal, er hat sich eine relativ harte Linie vorgegeben, die er dann nicht immer gehalten hat. Nach meinem Dafürhalten häufig nicht, wenn es um Fouls der Unterhachinger Mannschaft ging. Hat aber tatsächlich bei der Fortuna für jeden Quatsch irgendwie eine gelbe Karte gegeben.
Ja, er hat sich vor allem die Linie gegeben, ich bin der wichtigste Mann hier auf dem Platz und das müssen auch alle im Fernsehen sehen und alle Offiziellen bitte mich auch wahrnehmen.
Also ich bin der notenbeste Zweitliga-Schiedsrichter des vergangenen Jahres, laut Kickernoten. Das will ich mir ganz schnell wieder kaputt machen.
Ja, also, der Schiri war sehr auffällig, er hat keine nachhaltig falschen Entscheidungen zumindest beweisbar geliefert. Es steht die Frage im Raum, ob das 3-3 von Scholes die Vorbereitung möglicherweise aus einer Abseitsposition erfolgte, aber prinzipiell war das in Ordnung. Aber wir hatten definitiv den Eindruck, dass dass er gerade gegenüber den Leuten an der Seitenlinie, sagen wir mal, nicht wohlwollend war. Übrigens auch gegenüber dem Hachinger, ich glaube, der Hachinger Trainer hat auch gelb gesehen.
Ja,
und ein Hachinger Auswechselspieler vor der, also er hat sich wirklich mit so Nebenkriegsschauplätzen da aufgehalten, wo man gedacht hat.
Es gab auch eine Szene zwischen dem, beim Seitenwechsel während der Verlängerung. Da hat er dann auch die Mannschaftsbetreuer von Unterhaching rüde vom Platz geschickt, weil es ja sofort weitergehen sollte. Die haben sich dann vollkommen zu Recht natürlich beschwert und sagten, ja, aber die Düsseldorfer sind auch mit voller Kapelle gerade am Platz. Und also ich sag mal,
haben wir den Namen eigentlich genannt? Das fällt mir
ich glaube nicht. Man hörte es munkeln, dass also auch nicht alle Offiziellen von Fortuna Düsseldorf vollständig zufrieden waren.
Wir standen in der Mixzone und wir konnten hören, wie Offizielle von Fortuna sich durchaus echauffiert haben über den Schiedsrichter. Alexander Sater aus Grimma im Übrigen. Ja, ansonsten, er hatte natürlich keinen VAR zur Verfügung. Der kommt, glaube ich, erst ab Viertelfinale im DFB-Pokal zum Zuge. War jetzt aber auch größtenteils da nicht nötig. Aber ja, wie gesagt, der Schiedsrichter ging uns allen, kann man so sagen, auf die Nerven in diesem Spiel, ohne grandios was falsch gemacht zu haben in den Bewertungen. Aber das spricht ja auch nicht gerade für einen Schiri, wenn das dann genauso läuft.
Ich rechne gerade mal, der hat wahnsinnig viele Karten gegeben. Der gibt im Schnitt 4 gelbe Karten pro Spiel.
Mhm.
Also in der zweiten Liga hat er 62 Spiele.
Dafür hast du jetzt einen Taschenrechner gebraucht, um...
Ja, 252 durch 62 muss ich schon...
Naja, wäre kein Problem gewesen.
Also 4 bis 4,5 Karten pro Spiel im Schnitt, gelbe, finde ich schon...
Er ist halt wichtig.
Ja, ja, da muss er sich gut durchsetzen.
Genau. Ansonsten konnte man natürlich schon sagen, wir hatten im letzten Podcast ja zu Recht gesagt, dass unser Anspruch sein muss, dass wir dieses Spiel gewinnen und weiterkommen. Man weiß aber auch, um die Tücke dieser Pokalspiele, wo eine Mannschaft, die eine Liga schlechter ist und sicherlich auch qualitativ nicht auf demselben Niveau wie man selber spielt, die aber natürlich trotz allem eine Profimannschaft ist und einem wehtun kann. Und so entwickelte sich in den ersten Minuten erstmal ein ja zähes Gebolze, ne? Also keine wirklich großen Chancen. Das steht vielleicht insgesamt das Motto der ersten Halbzeit, dass Unterhaching natürlich aus einer gewissen Kompaktheit agierte und das auch sehr gut machte. Die Fortuna gerade in der ersten Hälfte praktisch kaum eine Torchance hatte. Und während Haching natürlich auf die Fehler wartete, uns auch fiese Pressingfallen stellte, vor allem im zentralen Mittelfeld, in die dann insbesondere Nimic gerne hineingetappt ist. Das war eine komische Aufstellung mit Nimic in der Zentrale. Als hängende Spitze oder als zweite Spitze neben Vermey, es war mir nicht so richtig klar.
Ja, alle waren sich auch, glaube ich, dann spätestens zur Halbzeit einig, dass das vielleicht nicht die Lösung war, die uns da
genau.
die wir gebraucht haben.
Tune hat heute auf der PK hinterher noch gesagt, und das ist mir auch kurz aufgefallen während des Spiels, dass er dann mit Klaus einmal getauscht hat,
ja.
um ihn auf die Außenbahn zu bringen. Das wäre auch für mich von vornherein zumindest logischer gewesen. Also wenn ich schon gesagt hätte, okay, für die Appelkamp-Position hätte ich gerne einen Spieler, dann hätte ich tatsächlich Scholles als hängende Spitze gebracht. Nicht als alleinige ganz vorne drin, das haben wir beim HSV gesehen, das ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Aber ich glaube, Scholles, der nämlich in der ersten Halbzeit auf links komplett in der Luft hing, ne? Der hat keine Bälle gekriegt, das war gar nicht seine Schuld, aber ne, der hat kaum Bälle gekriegt und Nimic, wenn er sie gekriegt hat, hat sie vertüttelt. Und Nimic ist ein Umschaltspieler, der Raum braucht. Und wie viel Raum erwartet man, wenn man beim Drittligisten im Pokal antritt? Da kommst du ja nicht zu den krassen Umschaltmomenten, solange du nicht führst. Sondern du wirst auf engem Raum dich einem gewissen Pressingdruck entziehen müssen. Und dafür brauchst du andere Spieler.
Ja, das ist richtig.
Spieler wie Scholles, ne? Die im 1-1 das was können.
Ja, wir haben uns auch wirklich schwer getan. Es gibt in der 21. Minute gibt's eine erste Torchance. Da legt Vermey auf die rechte Seite zu Uchino und der kann dann einen schönen, wuchtigen Vollspannschuss aus verhältnismäßig spitzen Winkel abziehen. Kann den Torwart aber gut halten.
So, ja, das kommt so, flach auf den Torwart.
Ja, das ist so die erste Duftmarke, die wir setzen. So nach 20 Minuten. Davor gab es eine Situation, wo Jenschitzki ein bisschen weit vom Tor steht und wie heißt der, Skalatidis, dann aus rund 40 Metern mal flach draufzieht und hofft...
Da hat Uchino den Ball verloren im Spielaufbau.
Genau, den Schitzki übertölpeln zu können, kann er glücklicherweise nicht.
Ja.
Aber wir haben uns wirklich schwer getan. Ja, die erste halbe Stunde...
Nee, also es konnte einem nicht gefallen. Es war so dieses typische Pokalspiel, der Underdog kämpft, beißt, spuckt. Fortuna hat versucht, Linie reinzukriegen. Das hat aber echt gedauert. Also frühestens nach einer Viertelstunde haben wir sowas ein bisschen wie Ballkontrolle übernommen. Bis dahin war es immer so ein bisschen hin und her. Und wir waren zu naiv, sind immer wieder in diese Fallen getappt und haben immer wieder die Bälle hergeschenkt. Der Einzige, der mir in der Phase halbwegs gefallen hat, war Ao Tanaka, der sich wirklich um Linie bemüht hat und der auch die geringste Fehlerquote hatte. Auch Engelhardt gefiel mir nicht so sehr generell heute. Immer mal wieder mit so Abspielfehlern drin. Ja, das war nicht so toll. Und ja, es kommt dann so, wie es kommen muss, ne? 34. Minute. Ich hatte vorher noch gesagt, so Andi, es liegt so in der Luft. Ich hab's gejinxt. Es war einfach so. Ja, wie soll ich sagen, das Spiel plätscherte so vor sich hin und das ist genauso diese Bräsigkeit, die in solchen Spielen typischerweise zum Gegentor führt. Und so war es dann auch, da war es wieder besagter Maschigo, der sich bis zur Mittellinie, bis zur Grundlinie durchsetzt und dann den Ball zurücklegen will. Oberdorf kriegt auch noch einen Fuß dazwischen, aber letztendlich landet der direkt vor den Füßen von Patrick Hopsch, dem Sohn von Bernd Hopsch, das hatten wir letzte Woche ja schon erwähnt, und der schweißt ihn im Winkel ein. Niemczycki kann da nichts machen. Ein schönes Tor, neutral gesprochen, aber natürlich schlecht für die Fortuna. Das kann man sagen. Und ja, vielleicht nicht unverdient zu dem Zeitpunkt, weil Haching halt der Underdog war. Auch, ja, wie soll man sagen, zumindest kämpferisch schon auffälliger war als die Fortuna. Und ja, so richtig zu einer echten Torchance kommen wir da auch nicht mehr. Es gab noch eine Szene, wo Tanaka zum Schuss kommt, der dann aber noch abgefälscht wird. Und das ist aber schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.
Ja, es
und
dann knapp am Tor vorbeigeht. Drüber aus der Distanz. Ja, da gibt es noch eine gelbe Karte für Ushino an der Außenlinie, die ich absolut nicht verstehen kann. Der Schiri zeigt dann an, ja, der wäre durch gewesen auf Außen. So ähnlich wie ich hat sich auch Sascha Rösler hat es verbal getan, ich habe es natürlich nur nach innen getan, und Sascha Rösler hat dann auch noch die gelbe Karte dafür gesehen. Eine weitere der vielen gelben Karten heute. Und dann war Halbzeitpause.
Ja, wer relativ cool blieb, war Daniel Thun, ne? Der stand da zwar auch und hat auch ein bisschen verbal sich geäußert, aber noch relativ zurückhaltend im Vergleich zum Rest. Und ja, wir waren logischerweise zur Halbzeitpause alles andere als zufrieden, ne? Also, denn das ist genau die Art und Weise, wie man im Pokal nicht auftreten sollte. Und wenn man dann überhaupt keine Torchance hat, was übrigens eine Seltenheit ist für die Fortuna, ne? Wer zum Beispiel den Kicker gelesen hat diese Woche, wird festgestellt haben, der Kicker bringt ja in der Zweitliga-Übersicht immer so die prozentuale Verwertung und die tatsächliche Anzahl der Torchancen, die eine Mannschaft laut Kicker gehabt hat. Und Fortuna hat mit Abstand die meisten Torchancen in der Liga gehabt bisher. Ja, natürlich. Das ist ja das Thema, was wir hier schon sehr häufig angesprochen haben. Aber mit 83 Torchancen bisher in der zweiten Liga sind wir da auf Platz 1. Und ich glaube, auf Platz 2 kommt mit 10 Torchancen weniger schon der HSV oder so, ja, mit 72. Also das ist ja eigentlich nicht unser Problem, dass wir Torchancen haben, sondern eher, dass wir sie nicht verwerten. Ja. Aber in dieser ersten Halbzeit, ganz klar, da haben wir einfach viel zu harmlos gespielt und Haching auch einfach viel zu stark gemacht. Und folglich gab es dann auch zur Pause einen Wechsel, über den wir auch gesprochen haben. Also auch wir, du hattest es eben auch schon angedeutet, waren der Meinung, ja, Niemic ist nicht gut eingesetzt in diesem Spiel. Das ist aber auch kein Spiel für ihn und seine Spielweise. Ich sag mal, Jastremski hat ja später gezeigt, dass diese Spielweise bei einer Führung sehr nützlich sein kann.
Ja, allerdings.
Und ich glaube, das wäre für Niemic viel besser gewesen, wenn man ihn von der Bank gebracht hätte. Ich verstehe, dass man sagt, ja, er hat vielleicht mal diese Chance verdient, aber es war nicht das Spiel dafür, ganz klar.
Genau. Es kommt Johannesson von Niemic, aber erst einmal ändert sich nicht viel. Die Chancen werden weiterhin durch die Spielvereinigung Unterhaching generiert. Es gibt in der 50. Minute einen Pfostentreffer von Stiefler und im direkten Anschluss daran eine Ecke. Und auch da gibt es dann einen erneuten Pfostentreffer. Also die Spielvereinigung hat uns mit den Ecken auf den kurzen Pfosten, so, hat sie uns sehr wehgetan. Das ist im Spielverlauf 2-3 Mal passiert, dass die Ecken auf den kurzen Pfosten geschlagen haben, die dann sehr gefährlich in Richtung auf den aufs Tor kamen. So auch da ist Gott sei Dank nichts passiert, aber ja, 4 Minuten später passiert dann tatsächlich etwas wiederum sehr Unschönes für die Fortuna.
Ziemlich chaotische Szene im Strafraum, ne? Also es geht natürlich um den Elfmeter, den Engelhardt verursacht. Aber dem voraus gehen im Prinzip schon 2 Torchancen von Haching, wo wir schon sehr viel Glück hatten, dass es da nicht schon 2-0 steht. Im Stadion haben wir nicht wirklich beurteilen können, ob der Elfmeter gerechtfertigt war oder nicht. Wir haben uns eben die Zusammenfassung aber angeguckt. Und da kann man sagen, ja, der ist schon gerechtfertigt. Engelhardt berührt, ich weiß gar nicht, wen, Hopsch auch, ne? Der Gefaulte trat selber an und ja, er schoss frech, möchte ich sagen, flach in die Mitte.
Das ist ja frech.
Ja, ein Frechdachs. Ein Frechdachs, der Hopsch. Und war es sein zweites Tor an diesem Tag. Ich sag mal, Hund Achim war auf Kurs, hat aber wohl nicht aufgepasst, wie die Fortuna in den letzten Wochen in der zweiten Liga agiert hat.
Genau, denn wenn man uns reizt, dann beißen wir zurück.
Ich zitiere an dieser Stelle gerne Wilhelm Tell. Da heißt es so schön, die Schlange sticht nicht ungereizt. Entschuldigt das, es ist jetzt nach 2 Uhr. Genau, es gibt schon vorher 2 Torchancen, bevor unser Anschluss gelingen möchte. Ne? Johannessen, der eingewechselt war für Niemeth, von dem wird noch zu reden sein, versucht es mit einem Lupfer aus 16 Meter, der aber noch drüber geht in der 58. Minute. Und in der 63. schlänzt Tanaka den Ball rechts oben wirklich sehr, sehr knapp am Winkel vorbei. Den hätten wir fast schon drin gesehen gehabt. Besser ist es dann aber in der 65. Minute. Also man sieht, nach dem zweiten Tor wachte die Fortuna urplötzlich auf. Und das war wirklich ein hervorragender Angriff. Ein Doppelpass zwischen Johannesson und Klaus, der dafür sorgt, dass Klaus frei für Vollert steht. Und dann vollstreckt er mit dem rechten Außenrist in die lange linke Ecke. Und es steht nur noch 2:1.
Und um den Spielbericht von The Zone zu zitieren, noch während die Tormusik spielte, kam der Doppelschlag. Denn wieder ist Klaus beteiligt. Er legt von der rechten Seite zu Johannesson in den Rückraum und der kann dann auch aus rund 14 Metern zum Abschluss kommen. Und der Ball wird leicht abgefälscht vom Spieler Schwabel.
Dem Sohn von Manni Schwabel, der sehr klein ist.
Klein gewachsene Präsidenten.
Wir standen in der Mixed Zone neben ihm. Und da ist uns generell aufgefallen, welche Menschen groß und welche Menschen klein sind, wenn ich das mal kurz einwerfen darf.
Also ich bin groß.
Genau, und ich bin so.
Thorsten ist eher klein.
Thorsten ist mittel. Also ich bin.
Ja, das stimmt.
Thorsten ist mittelgroß. Und Reni Vollert ist nicht signifikant größer als ich, was für ein Torwart wiederum ein bisschen klein ist.
Das stimmt.
Das ist uns aufgefallen. Und Manni Schwabel ist kleiner als ich. Ja. Was bedeutet, er ist nicht mehr ein mittelgroß? Ja, heute geht es sehr um Größen. Ne? Aber dann kam Sasu. Ne? Und ja, Sasu ist groß.
Obwohl der ein kleiner ist.
Ja.
Der ist ja noch so klein. Aber der ist
trotzdem groß.
Gleitet uns gerade.
Die Episode wird, wenn jetzt noch jemand zuhört, dann kriegt er jetzt spätestens ein Eis von mir ausgegeben. Auf jeden Fall, innerhalb von 2 Minuten hat die Fortuna das Spiel egalisiert, wie es so schön heißt. Aber lange freuen durften wir uns nicht. In der 71. Minute setzt Skalatidis von der linken Seite zu einem Schlenzer auf die rechte Ecke an und der Ball schlägt erneut flach unten ein. Ich bin mir auch nach Ansicht der Bilder nicht so hundertprozentig klar, ob Niemczycki vielleicht ein bisschen zu weit links steht und den Ball hätte haben können. Ich will jetzt hier nicht das durchanalysieren. Das ist vielleicht bei so einem Freak-Spiel am Ende so und so einem Pokalspiel dann sowieso egal. Aber es wirkte nicht ganz so, als sei er komplett chancenlos bei diesem Ball. Aber ja, letztendlich hat es nicht geklappt. Und es ging aber die Fortuna, und das ist ja wirklich eine große Stärke der Fortuna. Daniel Thun sagte nachher auf der Pressekonferenz, wir sind erst besiegt, wenn der Bus abgefahren ist. Und da hat er auch recht, denn im Prinzip umgehend hat Scholles eine großartige Torchance im Strafraum, wird da freigespielt, ich glaube von Ioa war es.
Ja.
Und im Prinzip ist er frei und kann sich den Ball in die rechte Ecke einschieben, aber er schießt ihn hauchzart am Winkel oben wieder vorbei. Ähnlich wie Tanaka, nicht so schön geschlänzt, sondern mit mehr Power, aber auch der Schuss ging leider vorbei in der 73. Minute.
Ist das die Szene, die ein Strafstoß hätte sein können, nicht wahr?
Ja, genau. Das passiert auch noch in der Szene. Wir sind uns nicht sicher, ne? Es gibt nämlich keine gute.
Keine Aufschluss darüber gegeben.
Genau, und der The Zone Zusammenfassungsbericht eben hat die Szene nicht gezeigt.
Richtig, ja.
Schweine. Ja, leider können wir das nicht wirklich auflösen. Es gab aber vehemente Beschwerden, unter anderem von Johannesson, der dann mich auch gelb deshalb gesehen hat. Und wir hatten auch den Eindruck, dass das so ganz sauber letztendlich nicht war. Aber Johannesson hat sich gesagt, ach, wisst ihr was? Dann mache ich es halt einfach selber. Flanke von der linken Seite von Cholles. Die möchte René Vollert, der Torwart von Hunterhaching, leicht abfangen.
Ja, tut er aber nicht.
Sie gleitet ihm durch die Hände, sodass erneut Johannesson ins leere Tor einnicken kann.
Ja, genau. Er steht irgendwie einen Meter vor der Torlinie.
Goldrichtig.
Und braucht dann nicht mehr viel zu tun, als sein Köpfchen einhalten.
Das ganz
macht
genau.
Das macht er formidabel. Und siehe da, es steht 3:3. Das ist die 79. Minute.
Genau.
Danach passiert tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig viel. Es gibt noch ein, zwei Ecken.
Es gibt einen bemerkenswerten Wechsel in der 86. Minute. Da muss Schiene vom Feld gehen, aber wir haben überhaupt keinen Rechtsverteidiger mehr.
Stimmt, richtig.
Und dann kommt Marcel Sobotka und wird unser neuer Rechtsverteidiger zum allerersten Mal. Er hat mal Linksverteidiger unter Uwe Rösler gespielt, aber Rechtsverteidiger, ja, hat es noch nicht so viel gegeben.
Hat aber ordentlich gemacht.
Und fairerweise muss man sagen, Oshino hatte keinen guten Tag und wurde auch ein bisschen als Schwachstelle auserkoren von Haching, hatte man das Gefühl. Er war ein bisschen unsicher bei den Bällen, und die er so spielte, also viele Fehlpässe dabei. Naja, und sah dann auch rechtzeitig gelb. Der Andi pennt hier gerade weg, Leute, das muss er ganz klar sagen.
Ich bin ein bisschen müde.
Der ist ein bisschen müde. Und deshalb war das dann letztendlich nur folgerichtig, ihn da rauszunehmen. Ja, und letztendlich geht das dann erstmal 3:3 aus hier nach 90 Minuten oder 90+4. Und es gibt die, ja,
nicht für möglich gehaltene Verlängerung.
Ja, und so angenehm war es jetzt heute auch nicht auf der Pressetribüne. Es war schon ein bisschen frisch heute hier in Haching.
Ja, ich hätte mich schon gefreut, wenn wir vielleicht einfach das Ding 5-0 gewinnen zur regulären Spielzeit. Dann fahren alle nach Hause und dann sind alle glücklich. Aber haben wir nicht gemacht.
Genau. Und die erste Halbzeit der Verlängerung läuft auch aus meiner Sicht gar nicht gut. Also da haut nämlich Unterhaching nochmal, also die kriegen schon ein bisschen die zweite Luft in der ersten Hälfte der Verlängerung. Haut nochmal viel raus, kommen auch nochmal zu richtig gefährlichen Torchancen. In der 97. Minute hat allerdings erstmal Johannesson noch eine Riesentorchance. Da ist nämlich unser neuer Rechtsverteidiger Sobotka mal in der Offensive, legt den Ball auf Johannesson in die Mitte, und dessen Schuss wird von einem Verteidiger auf der Linie geklärt. Der Torwart ist schon geschlagen in diesem Moment.
Ja.
Insgesamt hatte man das Gefühl, dass das Spiel viel mehr auf unserer Seite letztendlich sich abspielt. Und es gibt eine Riesenchance durch Sebastian Mayer, der einen direkten Freistoß in der 102. Minute auf den Torwinkel unseres Tors bringt, und Niemczycki kratzt den wirklich gerade noch so.
Das hat er wirklich sehr selten.
Das war seine beste Parade an diesem Tag.
Davor gab es allerdings noch eine Szene, die vielleicht bemerkenswert ist, wo Tanaka mit dem Gesicht zum eigenen Tor, wie ich finde, tatsächlich gefoult wird. Alle warten auch auf den Pfiff, aber der Schiedsrichter pfeift nicht. Und dann haben wir so eine 3-gegen-2-Situation, die Unterhaching glücklicherweise nicht gut ausspielt. Da hätten wir auch schon wieder zurücklegen können. Also das war eine ganz komische Situation, und dann auch wieder Sobotka beschwert sich, sofort gelbe Karte. Ne? Also das Spielchen hat man heute schon öfter.
Tanaka sieht dann auch noch gelb, nachdem er, wie wir fanden, eigentlich den Ball fair wegspitzelt.
Ja, ja.
Aber ja, die gelben Karten saßen locker und sie wurden auch nicht immer richtig verteilt. Ja, zur Pause der Verlängerung wird dann Joa noch ausgewechselt. Jastrzemski kommt dann noch. Interessanterweise, wir hatten Jastrzemski schon in der zweiten Halbzeit der regulären Spielzeit gesehen.
Ja.
Als es 0-2 stand, wollte Thun schon umstellen.
Und dann kamen zwei Tore.
Und dann kamen zwei Tore. Und dann musste Jastrzemski sich wieder auf die Bank setzen. Aber jetzt durfte er ran. Und er war auch gleich in der 107. Minute dann. Ja, es war ein langer Pokalabend, das muss man sagen. Und das Spiel hatte dann generell diesen typischen Pokalcharakter in dieser Phase. Da war nicht mehr so viel Taktik, es ging ein bisschen immer hin und her. Haching hat alles versucht, Fortuna wollte dann doch immer ihre Klasse ausspielen, und es gelang dann auch in der 107. Minute. Als
jetzt übrigens mit dem Tor, was wir eben schon beschrieben haben.
Ach, verflixt, was habe ich denn?
Ja, ich habe auch gerade gedacht,
was habe ich denn da verwechselt?
Das war dann also das Tor, was Johannesson, das zweite Tor, was Johannesson geschickt
ach, hat. Ach, natürlich, das 3:3, da kommt der Ball von Klaus wiederum von der rechten Seite. Nee, das war's. Jetzt ist Verwirrung groß. Es ist wirklich spät, Freunde.
Ja, also guckt es euch einfach selber an.
Das ist jetzt peinlich hier.
Fall, also das 3:3 ist anders als das 4:3. Das 4:3 ist das, wo die Flanke
ja
von Vollert noch verlängert wird sozusagen. und dann Johannesson nur noch einnicken muss. Aber ist egal. Also steht es 4-3.
Wir so, werden das ist der,
nicht mehr korrigieren.
Das ist der von Schwabel, der Schuss. Und wo ist das 3-3? Ist auch egal, was?
Ist auch egal.
Also Johannesson hat 3 Tore gemacht, Menschenskind.
Super Typ. So.
Genau, die Flanke war von Jastremski, sie rutscht Volland durch die Arme und dann nickt Johannesson ihn ein. Davon erholt sich Haching nicht mehr, sodass Cholles in der 114. sich durch gefühlt den gesamten Abwehrverband, das macht er wirklich sehenswert, durchdribbelt und dann mit dem Außenriss den Ball ebenfalls im Tor unterbringt. 5-3. Und dann gibt es noch das 6-3 von Jastremski, Andi.
Ja, er wird lang geschickt, also andersrum. Erstmal Volland ist bei einer Ecke mit aufgerückt, um die letzte mögliche Chance auf einen Anschlusstreffer dann doch noch zu wahren. Und Jastremski wird dann über einen langen Ball ins Laufduell mit Volland geschickt. Und der wirkt dann auch etwas unglücklich, weil er also auch statt den Ball einfach im Strafraum dann in die Hand zu nehmen, der kriegt halt irgendwie so von oben an die Brust und dann springt er eben weg und dann kann Jastremski dazwischen spritzen und ins leere Tor einschießen. Ja, das war dann ein gelungener Abschluss in der 117. Minute.
Genau, noch eine kleine Nebennotiz. Tim Corsten und Suso, die in der zweiten spielen und heute auch im Kader dabei waren, feierten ihr Debüt im DFB-Pokal in der ersten Mannschaft, als sie dann kurz vor Schluss beide noch eingewechselt wurden. Und ja, das war's. Ein überragender Johannesson, der auch viele Interviews hinterher in der Mixed Zone geben musste, dreht das Spiel mit 3 Toren unter anderem. Und ja, wie Daniel Thun dann in der Pressekonferenz sagte, Fortuna ist erst besiegt, wenn der Bus vom Parkplatz fährt.
Genau, Thun erschien auch wirklich stolz auf seine Mannschaft. Also das hat man schon angemerkt, dass er sagte auch diesen Trubel und dieses Halligalli, das bräuchte er jetzt auch nicht jedes Mal, aber ja, er ist stolz auf seine Mannschaft und das kann er auch sein. Das hat die Fortuna tatsächlich nach einer, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr durchwachsenen ersten Hälfte oder vielleicht sogar ersten Stunde,
ja,
haben wir es dann doch, ja, noch, sagen wir mal, gut zu Ende gebracht. Dann, das ist so ein klassisches Mundabwischen, regenerieren, 3 Tage Eistonne, Freitag 18:30 geht's weiter und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie die Leute bis dahin wieder fit bekommen haben, damit wir da auch wieder wichtige Punkte im Liga-Alltag dann sammeln können.
Genau, Fragen gab es auf der Pressekonferenz nicht. Darum haben wir die. Darum, wir wollten dann auch nicht als die einzigen Fragesteller da auftreten, denn es war bereits nach Mitternacht und alle wollten nach Hause, sodass das doch sehr schnell abgehandelt wurde. Vorher hatten wir uns noch kurz in der Mixed Zone aufgehalten, durften wir als Presseleute. Wir haben jetzt da selber nicht Spökes gemacht, weil wir, sagen wir mal, die echte Presse nicht an ihre Arbeit hindern wollten. Rheinische Post hat Interviews geführt, das ZDF, Sky auch mit Daniel Thun und natürlich Johannesson musste viele Interviews geben. Also es ist sehr lustig in Unterhaching, weil diese Geschäftsstelle und die Kabinen, das ist ein Funktionsgebäude, ein kleines, einfach mit verschiedenen Etagen. Sozusagen im Erdgeschoss, da ist der Platz, da sind die Kabinen und da wird dann auch das Pizzabuffet aufgebaut, wenn die Mannschaften nach dem Spiel dann gerne Pizza essen. Und bei Fortuna gab es reichlich Pizzen, ne? Da standen irgendwie 50 Stück, standen da rum.
Da war eine Menge Pizza.
Genau, Christian Weber telefoniert, hat wahrscheinlich gleich schon einen neuen Stürmer verpflichtet mit dem Geld. Und
direkt aufs Festgeld überwiesen, per Telefonbanking.
Genau, und interessant aber auch, dass da so die Fahrräder standen von Fortuna. Ao Tanaka war schon am Strampeln und ja, fuhr da ein bisschen rum. Beim einen oder anderen Interview konnte man eben ein bisschen reinschwicken. Da hat man dann eben schon gehört, wie groß die Freude war über die Leistung des Schiedsrichters vor allem. Ja, und dann gingen wir einfach im Prinzip die Etagen hoch, durch den Mannschaftstrakt hindurch, an beiden Teams durch. Interessant war, als wir uns darunter begaben, die Hachinger Fans, also beim Spielertunnel.
Da fielen nicht nur nette Wörter.
Da war schon einfaches Volk unterwegs, die einfach nur da rumstanden, um Fortuna-Spieler warum auch immer zu bepöbeln. Also im Sinne von, ja, macht euch weg, ihr Düdüdüd und ihr Düdüdüd und ihr Ü-Ü-Ü. Das will ich nicht später rauspiepen, also sage ich die Worte gar nicht erst. Ja, das war einfach, während dann an der Mixed Zone, die auch eben so halb draußen, halb drinnen vor dem Funktionsgebäude stattfand, ja, die Leute überall oben standen und riefen, egal welcher Spieler vorbeiging, Vollert, können wir Trikot haben? Bitte, bitte, Trikot.
Kann ich dein Trikot haben? Ich bin Torwart. Kann ich deine Schuhe haben? Ey, Fortuna-Spieler mit der Nummer 7. Kann ich dein Trikot haben? Ich bin dein größter Fan.
Genau. Überraschenderweise haben jetzt nicht so viele Trikots bekommen.
Nee, ganz nett war irgendwie eine Dame, war mit ihrem Sohn drin, der auch eins dieser unsäglichen Pappschilder dann dabei hatte. Felix Klaus, kann ich dein Trikot haben? Aber Felix Klaus sagte von Weitem schon, leider, tausche nicht, geht gar nicht, leider. Leider. Ganz schlecht hier an dieser Stelle. Also ich glaube, die Spieler haben von diesem Trikot gebettelt. Und mit Battle meine ich nicht Battle, das englische Wort, sondern wirklich Bettelei. Ich glaube, die haben da auch keinen Bock drauf mehr. Das ist, hat ein bisschen Überhand genommen, ja. Hat man den Eindruck. Ja, also es gab keine Trikots für die Leute, keine Trikots für die Kinder.
Keine Trikots für uns.
Nee, die wollten wir aber auch nicht. Aber nette Grüße für die Rollstuhlfahrer von Fortuna. Zum Beispiel Emanuel Ioa hat sich da ordentlich Zeit genommen. Wir waren etwas besorgt, weil er getaped war. Aber es scheint so, Tune hatte es wohl gesagt, dass alle gut durchgekommen sind. Außer Jastrzemski hat wohl am Ende was abbekommen noch in einer Szene. Da muss man abwarten. Und dann hoffen wir doch mal, dass für das nächste Spiel am Freitag gegen Wien Wiesbaden vielleicht sogar der ein oder andere Profi wieder zurückkommt. Wir sind dann, wie gesagt, mit Tobias Dinkelborg mit dem Taxi von der Rheinischen Post zurückgefahren. Ich hoffe, die Spesen werden dort ordnungsgemäß abgerechnet von dieser Fahrt. Und ja, wir werden also dann in 3 Tagen, na, habe ich 3 Tage gesagt, wir gucken mal auf die Uhr. Es ist 1:30 Uhr. 2 Tage. Werden wir gegen den SVW in Wiesbaden am Freitagabend in der Arena in der Liga wieder antreten. Der nächste Aufsteiger gibt sich die Ehre. Ein Aufsteiger, der ja, ähnlich wie Elversberg zuletzt sich eigentlich in der Liga ganz gut positioniert hat. Nicht so spielerisch stark wie Elversberg, sondern eher aus einer kontrollierten Defensive heraus. Nicht gerade Mannschaft gespickt mit Superstars, sondern letztendlich hat man einen der wichtigsten Spieler diesen Sommer verloren, nämlich mit Benedikt Hollerbach, der zu Union Berlin gegangen ist. Angeblich war Fortuna ja auch an ihm dran. Er hat aber dann doch mit einigen seltsamen Likes in Social Media sein Image doch ein bisschen ramponiert. Sodass die Offensive jetzt nicht sonderlich, sag ich mal, spektakulär ausfällt. Ein Spieler, der ein bisschen auffällig ist, weil ich ihn auch in meiner Kicker-Manager-Hilfe habe, ist der Koreaner Hyun-Ju Lee, der von der zweiten Mannschaft von Bayern München kam, hat jetzt zuletzt auch häufiger getroffen. Ansonsten gibt es mit Kians Fries einen altem Bekannten, Kanadier, der auch ein paar Länderspiele für Kanada gemacht hat, der in unserer zweiten eine Zeit lang gespielt hat, ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Ansonsten sicherlich diese Saison sehr auffällig der Torwart Florian Stritzel, einer der besten Torhüter bisher in dieser Saison, auch letztes Wochenende wieder stark gehalten. Kapitän Sascha Mockenhaupt kennt man vielleicht, weil er auch E-Sportler ist, das ist vielleicht so eine kleine Geschichte nebenher. Insgesamt aber eine Mannschaft sicherlich, die eher aus so einer kompakten Defensive heraus agiert, was ich schon gesagt habe. Klassisches Dreierkettensystem zuletzt, das natürlich auch gerne dann auf eine Fünferkette in der Defensive sich zurückschickt. Also ein 3-4-2-1 im Moment. Ja, das wird, glaube ich, eine zähe Angelegenheit in der Arena. Insbesondere jetzt mit 120 Minuten in den Knochen. Das ist natürlich alles andere als easy going. Sodass ich nicht glaube, dass das... ich glaube, es wird kein gutes Spiel am Freitag. Ich glaube, das wird, wenn wir es schaffen zu gewinnen, Marke Arbeitssieg werden.
Ja, nehmen wir dann auch mit, wenn es denn so kommt, die 3 Punkte. Meine kleine Statistik-Ecke ist übrigens sehr, sehr kurz, denn wie wir alle wissen...
Der Andi ist müde und schläft hier ein gerade.
Nein, ich bin topfit. Mhm. Wie wir alle wissen, hat die Fortuna noch kein Pflichtspiel gegen den SVW in Wiesbaden gehabt.
Das ist richtig.
Und dementsprechend kann ich also da auch keine Statistiken zu anführen, weder persönliche noch global-galaktische Statistiken. Ich kann noch ganz kurz eine Mini-Pyro-Ecke einschmeißen zum heutigen Spiel, denn es gab eine rote Pyrofackel. Ja. Deswegen von mir 0,5 von 5 möglichen Seenotrettungsfackeln für diese etwas einsame Pyrofackel.
Dafür spiele ich den Jingle nicht ein. Ich wollte noch sagen, also Wien Wiesbaden, wir haben es ja schon rausgehört, keine Mannschaft der Stars. Der Star ist vielleicht der Trainer Markus Kauczynski, Doug Heffernan, Kevin James an der Seitenlinie, natürlich alter, erfahrener Zweitliga-Hase, möchte man sagen.
Haudegen.
Ein Haudegen, der den Aufstieg ja auch geschafft hat mit den Wehenern. Ihn kennt man sicherlich noch aus seiner Zeit zum Beispiel in Karlsruhe oder beim FC St. Pauli.
Oder bei King of Queens.
Oder bei King of Queens. Und
als er noch Lieferfahrer
und der, war. Und der Date-Doktor.
Oh ja.
Ne? Mit Willi Schmidt.
Ja.
So, das soll es auch gewesen sein. Nachts um 2:30 im Hotelzimmer. Mehr Folge gibt's dann wieder nächstes Wochenende. Bis dahin, kauft euch alle bitte Tickets. Jetzt wäre es doch schön, wenn wir die 30.000 wenigstens auch am Freitag gegen Wien Wiesbaden geknackt hätten. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche.
Genau, wir freuen uns und wir schauen mal.
Jetzt habe ich vergessen, welchen Gag wir machen wollten. wie wollte ich das machen? Wie spät ist es? Oder?
Ja, dann sage ich, es ist Sonntagmorgen 1.27 Uhr. Ist doch optimale Zeit, um Podcast aufzunehmen.
Mittwochmorgen.
Ach, stimmt. Ja. Mittwoch, ja.
Guck mal. Okay.
Mal schneller pusten. So.